Guten Morgen. Im Fokus von dem Predigttext, den wir gerade gehört haben, den Vanessa uns vorgelesen hat, aus Markus Kapitel 5, stehen diese zwei Wunder, die Jesus getan hat. Und wahrscheinlich ist er auch so in den meisten Bibeln überschrieben. Die Auferweckung der Tochter des Jairus und die Heilung der blutflüssigen Frau, so steht es bei mir. Es ist das Anliegen des Markus-Evangeliums, uns Jesus als den Sohn Gottes zu zeigen. Das wird gleich am Anfang des Evangeliums deutlich. Der erste Vers heißt: Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und wir sehen es an diesen zwei Wundern, dass das Heil Gottes auf die Welt gekommen ist, in Jesus Christus. Der Text lehrt uns dabei nicht, dass wir nicht sterben müssen und auch nicht, dass Jesus jeden sofort heilt. Aber der Tod ist eben nicht das Ende, sondern am Ende dieser Geschichte steht die Auferstehung. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Er ist Gottes Sohn. Und das ist auch die Hauptbotschaft von diesem Text. Darüber hinaus erfahren wir aber interessanterweise sehr viele Details zu diesem Geschehen. Es wird uns in einer zeitlichen Abfolge ganz genau geschildert, was da passiert ist auf diesem Weg, den Jesus dort geht. Und wenn es um einen reinen Bericht der Wunder gegangen wäre, dann hätte sich Markus auch kürzer fassen können, zumal sein Evangelium das kürzeste ist. Und so habe ich mich gefragt, was wir aus dieser Schilderung zusätzlich erfahren können über Jesus und über sein Wirken im Leben von Menschen. Und dafür möchte ich mit euch in der Predigt durch diesen Text ein Stück weit aus dem Blickwinkel des Jairus gehen. Und ich hoffe, dass ihr da mitgehen könnt. Jairus wird uns hier vorgestellt als der Vorsteher einer Synagoge. Synagogenvorsteher waren damals für die Ordnung und für die Aufgabenverteilung im Gottesdienst verantwortlich. Und darüber hinaus waren sie auch zuständig für die Instandhaltung des Synagogengebäudes selbst und das gegebenenfalls aus eigenen Mitteln. Und daher wurde dieses Amt häufig mit einer wohlhabenden Persönlichkeit besetzt. Wir können also vermuten, dass das Leben des Jairus so in wohlgeordneten Bahnen verlief. Er hatte ein einträgliches Geschäft, er hatte Frau und Kind und ein angesehenes Amt in der Synagoge. Und dann kommt eine Not in sein Leben. Seine Tochter wird schwer krank. Aus der Parallelstelle im Lukas-Evangelium wissen wir, dass es seine einzige Tochter war. Und als wahrscheinlich keine Hoffnung mehr bestand, als er nicht mehr wusste, was er tun sollte, geht er zu Jesus und bittet ihn verzweifelt um Hilfe. Er fällt nieder zu seinen Füßen. Und in Vers 24 lesen wir dann, was Jesus tut. Und es heißt: Und er ging hin mit ihm. Er ging hin mit ihm. Jesus, unser Heiland, geht mit. Das ist auch heute noch so, wenn wir mit einer Not zu ihm kommen. Er kommt in unsere Situation hinein und ist an unserer Seite. Und wir wollen uns nun anschauen, wie das aussehen kann, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Aus der Sicht des Jairus, wie Jesus führt und worauf es ankommt auf diesem Weg mit ihm. Und ich habe die Predigt überschrieben mit auf dem Weg mit Jesus Christus und unterteilt in drei Punkte. Erstens vom Gehen mit Jesus, zweitens von der Bewahrung durch Jesus und drittens vom Auferstehen mit Jesus. Erstens vom Gehen mit Jesus. Wir wissen nicht viel von Jairus, ob er Jesus schon einmal begegnet war. Möglicherweise hatte er nur von ihm gehört und er wäre vielleicht auch nie zu Jesus gekommen, wenn nicht diese Not in sein Leben gekommen wäre. Und jetzt weiß er sich aber keinen anderen Rat und geht hin, vorbei an den Blicken der großen Volksmenge, die um Jesus herum stand, und er fällt nieder zu seinen Füßen und ganz verzweifelt. Aber nicht viele Worte sind nötig. Er sagt einfach: Komm und hilf, bitte. Und Jesus ging hin mit ihm. Gottes Sohn geht mit Jairus. Ein schönes Bild. Jairus ist jetzt nicht mehr alleine. Jesus ist an seiner Seite. Der von sich selbst sagt, dass er der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Doch ist damit jetzt schon alles gut? Keine Sorgen, keine Nöte? Nein, noch nicht alles. Seine Tochter, die liegt ja weiterhin krank und es steht kritisch mit ihr. Sein Problem ist eigentlich noch nicht gelöst. Er ist noch nicht am Ziel seines Weges. Und wie schnell können wir auch selbst in solche Situationen kommen wie Jairus? Das Leben scheint zu gelingen, es kommen vielleicht Probleme, aber wir werden halt damit fertig, es geht weiter. Und dann passiert eben was, wo wir keine Lösung parat haben, wo es aussichtslos wird. Die Kraft reicht eben nicht mehr aus. Das kann eine finanzielle Not sein, eine Diagnose vom Arzt, ein unlösbares Problem in einer Beziehung, einfach viel zu viel, was einem verlangt wird, egal wo dein Problem gerade liegt. Du kannst dich darauf verlassen, Jesus kommt sofort hinein, wenn du zu ihm gehst. Er geht mit, auch wenn du die Lösung für dein Problem, wie auch bei Jairus, vielleicht noch nicht gleich siehst. Wenn wir jetzt mit Jairus weitergehen auf seinem Weg, erleben wir ein Wunder. Eine Frau, die ja seit 12 Jahren an so einer chronischen Blutung litt, wird gesund, einfach dadurch, dass sie sein Gewand berührt. Das muss einem unheimlich glaubensstärkend für Jairus gewesen sein. Jesus kann wirklich heilen. Er hat es jetzt selbst mit eigenen Augen gesehen und dann kann er das für seine Tochter ganz bestimmt auch tun. Das schenkt neues Vertrauen. Und gleichzeitig muss es für ihn eine quälend lange Zeit gewesen sein. Eigentlich wäre er ja am liebsten mit Jesus nach Hause gerannt. Mach jetzt bitte meine Tochter gesund, bevor sie stirbt. Aber er musste warten. Jesus nimmt sich Zeit für diese Frau. Hört sich die ganze Geschichte an. Auch in dieser Situation, denke ich, können wir uns wiederfinden. Wir erleben vielleicht, wie Glaubensgeschwister Gebetserhörungen erfahren. Das ist auch für uns glaubensstärkend. Wir können uns mit ihnen freuen auf diesem Weg und auch neues Vertrauen schöpfen zu Jesus. Das hilft. Aber gleichzeitig kann das eigene Problem unverändert bleiben. Und dann wissen wir in dieser Geschichte, dass Jesus deswegen nicht weit weg sein muss. Er ist Jairus ganz nah an seiner Seite. Und solange er auf Jesus sieht, kann er auch wirklich getrost sein. Wir können uns darauf verlassen, dass Gott uns nicht vergessen hat, nur weil wir die Lösung von einem Problem noch nicht sehen. Und dann kommt Vers 35, den lese ich uns. Als er noch so redete, kamen einige aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge und sprachen: Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Das ist eine vernichtende Botschaft, wie ein Hammerschlag. Es ist zu spät, deine Tochter ist tot. Jetzt kann dir Jesus auch nicht mehr helfen, was bemühst du ihn weiter? Das muss ja Jairus tief ins Herz gegangen sein, eben noch voller Zuversicht. Jesus kann heilen und jetzt alles verloren. Das ist eine schlimme Anfechtung. Und ich denke, Gott bewahrt uns eben nicht immer davor. Auch das sehen wir hier. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnisse. Das ist Realität. Er macht uns da nichts vor. Und dann in dieser Zeit von Bedrängnissen ist auch Raum für Gedanken, für Sorgen, für Zweifel. Zweifel an Gott. Hat er das wirklich so alles Kontrolle und alles in der Kontrolle? Ist sein Timing hier irgendwie falsch? Hat er mich vergessen? Sieht er mich überhaupt? Und das Problem wird so groß, zu einem Riesen. Vielleicht ist es sogar noch selbst verschuldet. Und der Glaube sinkt, so dass Jesus einem jetzt noch helfen kann irgendwie. Und dann kommt von außen auch noch diese Bestätigung. Ja, also dein Jesus kann dir hier auch nicht mehr helfen. Also hör auf oder hilf dir selbst. Das ist die Botschaft der Welt, die nicht an Gott glaubt, und sie kommt hier in Form der Leute aus dem Hause des Jairus. Wie stellt man sich dem entgegen? Stellt euch vor, hier wäre die Geschichte zu Ende und Jesus sagt zu Jairus, ja, tut mir leid, aber gegen den Tod bin ich auch machtlos. Wäre das nicht schrecklich? So ist das, wenn man keine Hoffnung hat, wenn man keinen Glauben an Jesus hat, dann ist mit dem Tod wirklich alles vorbei und es gibt keine Hoffnung. Und das ist wirklich der kritische Moment auf diesem Weg des Jairus. Er hätte auch allen Mut verlieren können, aufgeben, sich von Jesus abwenden. Ist alles verloren, das hat ja irgendwie doch keinen Sinn. Und so das Vertrackte an dieser Situation ist, dass die Rede der Leute ja zum Teil stimmt. Die Tochter war tatsächlich gestorben, das ist richtig. Aber dieser zweite Teil ihrer Rede stimmt nicht. Es ist niemals umsonst, Jesus zu bitten. Es ist niemals umsonst, ihn zu bemühen. Ja, dazu ruft er uns auf, bei ihm erwarten uns immer offene Arme und seine Tür ist niemals verschlossen. Und dann kommt Vers 36 und damit auch die erlösenden Worte von Jesus und die Antwort, wie wir dieser Situation, dieser Anfechtung begegnen können. Da sagt er ganz einfach: Fürchte dich nicht, glaube nur. Er überhört vollkommen die Leute, er geht auch nicht genau darauf ein, was sie sagen. Er lenkt alle Blicke auf sich selbst: Fürchte dich nicht, glaube nur. Ich denke, Jesus weiß ganz genau, wie Jairus sich fühlt und was für so ein Stich durch sein Herz gegangen ist. Und er ruft ihn sofort auf und ermutigt ihn: Vertrau mir. Gott bewahrt uns eben nicht immer vor der Anfechtung, aber er bewahrt uns in der Anfechtung. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Ich fasse noch einmal Punkt 1 zusammen. Wir haben gesehen, wie wir mit einer Not zu Jesus kommen können, uns darauf verlassen können, dass er mitgeht, sofort. Es braucht keine weiteren Erklärungen oder keine Opfer, die wir ihm bringen. Er geht mit und auf diesem Weg kommen wir in Kontakt mit Glaubensgeschwistern. Wir erleben, wie Gebete erhört werden. Wir fassen Vertrauen zu Jesus. Und gleichzeitig braucht es Geduld. Wir erfahren auch, dass Jesus nicht sofort alle Wünsche erfüllt und seinen eigenen Weg mit uns geht. Und wir können auch in solche schlimmen Anfechtungen kommen, wo scheinbar irgendwie kein Sinn mehr ist, keine Hoffnung mehr besteht. Und in dieser Zeit bewahrt uns Jesus. Und das ist der zweite Punkt von der Bewahrung durch Jesus. Jairus war vielleicht kurz davor, sein Vertrauen wegzuwerfen, Jesus zu verlassen. Und wie bewahrt ihn Jesus in dieser Situation? Es geschah einfach durch sein Wort: Fürchte dich nicht, glaube an mich, vertraue mir. Wirklich, Jesus, möchte man sagen, nur glauben? Ja, nur glauben, denn das ist so wichtig, auch das lehrt uns dieser Text, auf den Glauben kommt es an. Warum ist Jairus zu Jesus gekommen? Aus Glauben. Warum hat die Frau sein Gewand berührt? Es geschah einfach aus Glauben. Und Jesus sagt zu ihr: Dein Glaube hat dich gerettet. Warum wird das Kind von Jairus auferweckt? Weil Jairus geglaubt hat. In diesem Text geschieht alles aus Glauben, nichts, weil Jairus irgendetwas getan hat oder weil die Frau irgendetwas getan hat, damit Gott etwas tut. Es geschah rein aus dem Glauben und dem Vertrauen in Jesus. Und er tut. Jesus ist es vor allem anderen wichtig, dass unser Glaube nicht aufhört. So hat er auch für Petrus gebeten, als er in solcher Situation war. Darum kümmert er sich. Er ist Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist ihm wichtig. Und wir müssen dabei keine Helden sein. Jesus sagt nur: Glaube an mich. Und zwar ohne Furcht, denn wenn wir Angst haben, ist der Glaube schwach. In dieser Aufforderung Jesu steht eigentlich was Zentrales auf unserem ganzen Weg mit Jesus. Und was auch über Zusammenfassung über diese Geschichte stehen könnte: Fürchte dich nicht, glaube nur. Es ist irgendwie auch so der Grundton der ganzen Evangelien. Es beginnt mit dieser Ankündigung Jesu Geburt, wo Maria gesagt wird durch den Engel: Fürchte dich nicht. Und Jesus sagt es immer wieder zu seinen Jüngern, als sie ihnen im Sturm begegnet, vor der Kreuzigung, nach der Auferstehung, immer wieder: Fürchtet euch nicht, glaubt an mich. Und das sagt er nicht irgendwie zu Angsthasen oder so. Die Jünger waren ganz bestimmt gestandene Leute. Sie lebten in einer Zeit, wo man unter der Herrschaft der Römer war. Was Mut angeht, waren sie uns bestimmt in manchen Dingen voraus. Und trotzdem brauchen wir diese Zusage Jesu. Weil sonst sind wir kleingläubig und machen es irgendwie auf unsere eigene Art. Fürchtet euch nicht, glaubt an mich. Und wir stoppen hier kurz auf unserem Weg mit Jairus und zoomen in dieses "Fürchte dich nicht" noch einmal hinein, um besser zu verstehen, wie es uns auch helfen kann in unserem Glaubensleben und in Situationen, wo wir in der Gefahr stehen, das Handtuch zu werfen. Vielleicht bist du auch in einer solchen Situation. Wir finden dieses Wort "fürchte dich nicht" ja nicht nur im Neuen Testament. Es zieht sich durch die ganze Bibel, auch im Alten. Und einen von diesen ermutigenden Versen habe ich uns herausgesucht. Es steht in Jesaja Kapitel 41, Vers 10. Jesaja 41, Vers 10. Ich habe dazu einmal eine Predigt von John Piper gehört und ein paar von seinen Gedanken möchte ich euch hier auch mit euch teilen. Ich lese uns den Vers. Gott spricht hier. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. In dem Vers aus Jesaja, da finden wir zunächst so zwei Imperative. Gott sagt, fürchte dich nicht und weiche nicht. In der Elberfelder Übersetzung steht, fürchte dich nicht und schau dich nicht ängstlich um. Es sind eigentlich zwei Gebote Gottes zur Furchtlosigkeit. Aber diese Aufforderung Gottes, die steht nicht einfach so im leeren Raum. Diese Aufforderung der Furchtlosigkeit, das hängt nicht einfach so in der Luft. Also nicht, Gott sagt nicht einfach, tu das. Ich habe dir alles gegeben, was du brauchst und ich schaue mir das mal an von oben. Wenn es so wäre, dann würde man ja auf seine eigene Kraft vertrauen. Und dann wäre es geschafft aus eigener Kraft, keine Gnade mehr. So ist das hier nicht gemeint. Es ist nicht so, dass du denkst, naja, ich habe ein 1er-Abi, dann werde ich die nächste Prüfung auch schaffen. Das mag dir ja helfen, aber das meint Gott hier nicht. Es geht auch nicht um ein positives Denken. Man hätte auch sagen können, na mach doch erstmal einen Spaziergang oder schau dir die Sonne an und das wird schon wieder. Das ist nicht irgendwie ein sich kurzfristig besser fühlen, was Gott hier möchte. Er appelliert letztlich an unseren Verstand hier. Er gibt uns nämlich 5 Gründe, 5 reale Tatsachen, die dafür stehen, dass wir uns nicht fürchten müssen. 5 Gründe der Furchtlosigkeit. Und diese 5 Gründe, die sind im Prinzip so wie 5 Säulen. Und auf diesen 5 Säulen ruht auch dieses Gebot Gottes, fürchte dich nicht. Es ruht eben nicht auf dir und du musst, sondern er stützt das Ganze. Und diese 5 Säulen sind folgende. Nummer 1, ich bin mit dir. Nummer 2, ich bin dein Gott. Nummer 3, ich stärke dich. Nummer 4, ich helfe dir auch. Und Nummer 5, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Es ist eben Gott allein der Grund, warum wir uns nicht fürchten müssen. Er ist das Fundament, auf ihn können wir uns verlassen. Er sagt, ich bin mit dir. Ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich erhalte dich. Deswegen glaube nur, weil ich mit dir bin. Es ist wie bei Jairus, er ist mit dir, er ist an deiner Seite, weil ich dein Gott bin. Er ist allmächtig, er ist auch über dir. Weil ich dich stärke, er ist in dir. Und weil ich dich halte, er ist auch unter dir. Und er trägt dich durch seine Gerechtigkeit und nicht durch deine. Es ist Jesu Gerechtigkeit, die uns trägt. Und deswegen fürchte dich nicht. Ein drittes, vom Auferstehen mit Jesus. Jairus glaubt an Jesus. Er fürchtet sich nicht. Er vertraut ihm und geht mit ihm weiter. Und er führt ihn in sein Haus. Er öffnet ihm die Tür. Und dort finden sie ein ziemliches Getümmel vor in seinem Haus. Viel Weinen, viel Geschrei, viel Heulen, ein Chaos. Ein ziemliches Durcheinander an Menschen. Mit viel Lärm und Hilflosigkeit. Und das ist auch wie ein Bild. Angesichts des Todes sind wir Menschen ratlos und hilflos. Als Jesus das sieht, sagt er in Vers 39, Markus 5, Vers 39, und er ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Nanu, hat Jesus Hier irgendwas ist nicht verstanden. Das Kind war doch gestorben. Wieso sagt ihr eigentlich, es schläft? Wir finden interessanterweise eine ganz ähnliche Formulierung Jesu vor der Auferweckung der Tochter des, vor der Auferweckung des Lazarus, der ja nun wirklich gestorben war und auch schon einige Tage im Grab war. Ich lese uns dazu aus Johannes 11, Verse 11 bis 14. Das sagte er, Jesus, und danach spricht er zu ihnen, zu den Jüngern: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben. Also warum sagt er das eigentlich so? Ich denke, Jesus will uns mit seinen Worten herausfordern. Er möchte, dass wir an ihn glauben. Er fordert seine Zuhörer immer heraus, in geistliche Wahrheiten zu denken, zu ihm zu vertrauen. Und er führt sie immer auf diesen Weg hinein, weg von dem, was uns so vor Augen ist, hinein in geistliche Wahrheiten. In diese Ratlosigkeit der Menschen hier kommt nämlich eine neue Dimension. Es ist die Dimension Gottes, der allmächtig ist. Es ist Gottes Sohn, der hier spricht. Wir finden dieses Bestreben, Jesu in diese geistlichen Wahrheiten hineinzuführen, in vielen Berichten. Nur zwei Beispiele. Bei der Begegnung mit der Frau am Brunnen, da spricht er vom lebendigen Wasser. Und das muss man natürlich geistlich verstehen. Sonst könnte man meinen, er meint irgendeinen ganz bestimmten Gebirgsbach, frisches Wasser, und da ist dieses lebendige Wasser. Und es braucht eine ganze Zeit, bis sie es versteht. Oder als er von sich sagt, dass er das Brot des Lebens ist und die Menschen ihm nicht glauben, da spitzt er das zu und sagt: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Und seine Zuhörer waren komplett verwirrt und dachten, er hätte den Verstand verloren. Ihr Denken war völlig im Irdischen und sie wollten ihn wahrscheinlich auch missverstehen. Aber sein Anliegen ist eigentlich: erkennt ihr hier die geistliche Dimension? Es geht um mehr. Wenn er sagt, dass das Kind schläft, was ist das anderes, als dass er, Jesus Christus, Macht hat über Leben und Tod? Für ihn ist da kein Unterschied zum leiblichen Schlaf. Er ist nämlich die Auferstehung und das Leben in Person. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten, wie man reagieren kann. Man kann sich von ihm abwenden, so: Was redest du? Oder nachfragen: Herr, wie meinst du das, wie die Jünger das tun? Wie müssen wir das verstehen? Und in unserem Text heißt es dann weiter in Vers 40: Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus. Jesus wird verspottet. Das ist bis heute so. Wer nicht an ihn glaubt, kann mit seinen Worten auch nichts anfangen. Es macht keinen Sinn für ihn, für so jemanden, der nicht glaubt. Oder man will es vielleicht auch einfach nicht. So ist es auch überhaupt mit der Lehre vom Kreuz. Sie macht einfach keinen Sinn. Sie ist eine Torheit, wenn man nicht an ihn glaubt. Und Jesus trieb sie alle hinaus. Das überliest man schnell. Aber es ist eigentlich heftig. Er macht es persönlich. Er scheucht sie alle hinaus. Wer ihn verlacht, wer nicht an ihn glaubt, den wird er auch selbst letztlich hinaustreiben. Auch das sehen wir hier. So ermutigend das ist, in diesem Text zu sehen, wenn man mit Jesus auf dem Weg ist, dass er hineinkommt und mitgeht, so warnend ist dieser Text auch, was in der Beziehung, dass wenn man ihn verspottet, dann wird er einen auch hinaustreiben. Dann hat man keinen Anteil an ihm, keine Gemeinschaft mit ihm, auch keinen Anteil an seiner Auferstehung. Denn am Ende des Weges mit Jesus steht die Auferstehung. Das muss so sein und das ist auch hier so. Der Text lehrt uns nicht, dass wir nicht sterben müssen. Wir können davon ausgehen, irgendwann ist die Tochter des Jairus wieder gestorben. Aber der Tod ist eben nicht das Ende. Jesus sagt zu dem Mädchen: Steh auf. Steh auf. Und zugleich stand sie auf und ging umher. Er, der Sohn Gottes, hat die Macht des Todes besiegt. Und so wird es auch sein bei unserer Auferstehung, wenn wir denn an ihm glauben, diesen Weg mit ihm gehen. und wir werden seine Stimme hören. Und auf diesem Weg dorthin mit ihm steht über deinem Leben dieses Wort: Fürchte dich nicht, glaube nur. Amen.